Hey Leute, es ist jetzt Donnerstagmorgen und als wir die Folge aufgenommen hatten, dachten wir eigentlich doch, dass wir Freitag in München Live Podcast machen. Sowohl wir alle drei als auch unser Gast sind aber jetzt leider immer noch krank und es macht wirklich gar keinen Sinn, das morgen Abend zu planen. Es tut uns unendlich leid, wir werden das verlegen. Ich denke, wir finden einen Termin im Frühjahr und holen das Ganze nach und sehen uns dann. Also sorry nochmal, wir haben uns das auch definitiv anders vorgestellt. Dann jetzt aber viel Spaß mit der Folge und ja, wir setzen uns dann nächste Woche nochmal hin und machen nochmal eine reguläre letzte Folge 2022. Paul hatte für diese Woche das Zepter, die Zieleingabe im Navi bestimmen zu dürfen. Alles nur nicht zum fünften Mal Freiburg. Und überlegt hat er nicht lange. Lass zu Hause bleiben, war die Ansage. Für die letzte reguläre Folge 2022 bleiben wir gemütlich im kleinen Kreis, drehen die Sitzheizung hoch und erzählen uns Geschichten, bevor wir die Hühner Richtung München satteln und mit euch das Jahr ausklingen lassen. Mein Name ist Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und mein Andi Stauf.
Und Rafa richtet in München schon mal alles her für uns. Wir sehen uns am Freitagabend im Clubhouse.
Ja, ich dachte, ich hau jetzt einmal direkt mal so rein. Ich dachte, wir bleiben diesmal zu Hause, damit ich ein bisschen CO2 spare für meine ganzen bevorstehenden Reisen.
Paul Voss, Reisegegner.
Ja, genau.
Fernreisegegner.
Ja, ihr könnt euch melden. Ihr kennt ja mein Twitter-Handle. Ja, wie geht's euch, Jungs? Sonst ist immer so einfach so eine Frage, die man so stellt. Diesmal ist ja sogar berechtigt.
Ja, wir hatten ein bisschen Krise.
Genau, so ein kleiner Side-Fact. Wir mussten die Aufnahme verschieben, weil Andi gestern überhaupt nicht ansprechbar war. Und heute Morgen der Basti geschrieben hat, ihm geht es auch nicht so gut. Und da dachte ich schon, okay, vielleicht findet diese Folge ja gar nicht statt. Aber jetzt sitzen die beiden mehr oder weniger munter vor mir.
Munter wäre anders.
Ja, ich habe also grundsätzlich, ja, habe ich mir erstmal gedacht, gut für unsere Wupp-Wette, haben die bestimmt erstmal wieder seinen grünen Streak abgeschossen, aber
Bis jetzt habe ich nur 6 am Stück geschafft.
Aber ich muss sagen, man nutzt das Whoop ja auch als Indikator, ob da vielleicht irgendwas kommt von krank sein. Und mein Training ist momentan nicht so hart und mein Schlaf ist eigentlich gut, aber ich bin auch nicht im Grünen momentan. Und ich merke auch schon unten am Hals und bei den Mandeln, merke ich auch schon so ein bisschen. Also ich hoffe, dass ich mich noch zumindest mal bis Freitag retten kann, dass wenn ihr wieder besser werdet.
Ey, ich hab normalerweise so Ruhepuls 43 bis 45 irgendwas. Gestern war so über 60. Leichte Spitze in der Statistik. Aber ich glaube, ich bin über den Berg.
Ja, hoffen wir es mal.
Ja, Lazarettwagen.
Nächste Runde Trainingrunde,
gesponsert von. So, wer es nicht mitbekommen hat, die Besenwagenbesatzung hat eine Wette laufen. Andi wettet, dass er 7 grüne Erholungstage am Stück in seiner Whoop-App schafft. Und zwar bis Weihnachten. Wenn er es schafft, müssen wir ihn in ein Restaurant seiner Wahl einladen. Schafft er es nicht, dürfen Paul und ich uns aussuchen, wohin uns Andi ausführt. Es gibt jetzt zum Ausklang des Jahres auch nochmal die Möglichkeit, richtig günstig in die WUP-Mitgliedschaft einzusteigen. 20% gibt es gerade auf die 12- und 24-monatige Mitgliedschaft. Das Angebot gilt auch für Verlängerungen deiner schon bestehenden Mitgliedschaft. Ganz entspannt, einfach über die Seite bzw. über die App, alles ohne Code, free for all. Die Aktion läuft schon und geht bis einschließlich 18.12. WUP 4.0 ist ein Fitness- und Gesundheitswearable, das dich durch Feedback zu deinem Schlaf, deinem Training, deiner Erholung und deiner Gesundheit unterstützt, Potenzial in dir zu wecken. Und wer uns bei unserer Reise mit dem Whoop begleiten, sein eigenes Potenzial wecken oder in Andis Wette einsteigen will, ist hiermit herzlich eingeladen. Alles dazu findest du wie immer nochmal in der Folgenbeschreibung. Paul, du warst auf jeden Fall hier mit den Offroad Boys unterwegs.
Ja,
Ich habe
genau.
mir die Folge von denen schon angehört, aber es ist nicht so viel erzählt. Ich habe nur mitgekriegt, dass sollten die dich abgewatscht haben beim Berg runterfahren, hast du sie nachher beim Weinsaufen abgewatscht. direkte Konter gegeben.
Ja, das sowieso immer. Ich meine, ich bin ja 10 Jahre älter als sie, deswegen muss man mit einer gewissen Erfahrung bin ich dann quasi in den Abend hineingegangen. Und,
richtig unerwartet direkt attackiert?
Ja, natürlich. Während des Meetings schon. wir waren ja so ein Aubert Get Together. Eigentlich war es so Speed Company und ich am Ende. Und
Aubert Deutschland. Der ist das Wichtigste.
Und Aubert Deutschland, genau. Und es war aber nice. Also waren wir cool mit den Jungs da, bis Rad zu fahren, Neustadt an der Weinstraße, da oben Pfalz, einfach mega geil. Und ich war das erste Mal auf einem E-Mountainbike, das war so ein Enduro, denke ich mal, dass es ein Enduro-Bike war. Und es hat so Bock gemacht. Also es ist halt so, wenn du es halt gewohnt, also erstmal berghoch, also die Jungs sind halt vor mir, die sind halt da hochgeballert, die hast du gesehen, die waren halt am Limit. Und wenn du den Boost dann reinmachst, das ist halt so lächerlich, du fährst halt neben denen, hast halt irgendwie so 120er Puls und die im Wiegetritt, weißt du, mit 500 Watt am Sprint neben dir. Ey, einfach geil. Und erstmal kommst du ja entspannter hoch und vor allen Dingen, das Runterfahren macht mit so einer Karre ja so einen Bock. Ich kenn's ja nur so irgendwie früher Hardtail oder halt Gravel oder Crossbike, wo du immer aufpassen musst, wo du rüberfährst. Aber wenn du auf einmal so 160er Federweg hast und du 140er, ist halt auch scheißegal, wo du rüberfährst, ne? Fährst du einfach runter. Und wenn du das realisiert hast, macht das richtig Bock, ey.
Ja, also, ja. Wir haben, die Woche habe ich schon Blackmails bekommen, weil wir zu viel E-Bike-Content und Werbung hier machen, aber scheißegal. Nee,
das ist mir egal. auf jeden Fall, ich spreche mich hier aus als E-Bike-Freund und Andi, du bist auf jeden Fall als E-Bike-Ambassador mittlerweile auch schon gefragt. Also ich krieg schon Anfragen. Echt? Ob du E-Bike-Ambassador werden möchtest.
Ja, aber nur Offroad.
Ja, genau, aber die Leute wollen dir gerne ein Rennrad geben, dann mach ich es nicht. Also so weit ist Andi noch nicht. Das schafft er noch. Das schafft er noch aus eigener Kraft, die 25.
Ich weiß nicht, ob das Bock macht.
Ja, ich glaube ich auch nicht.
Ja. Ja. Ich also, habe ja tatsächlich weiterhin noch nie auf dem E-Bike gesessen.
Nee.
Ich habe es noch nie ausprobiert.
Es ist halt...
Oh, Basti würde ich gerne mal auf dem E-Mountainbike sehen.
Ja, ist schon geil, Mann. Also ich würde es nicht an einen Hardtail machen oder an einen Fully, also an einen Race-Fully. Also ein Rad, womit du sportlich fahren willst, würde ich es mir nicht ranmachen. Also viel zu schwer. Das Ding, ich habe fast einen Bruch gehoben, als ich erstmal hochheben musste über so einen Stein. Aber dann, sobald dir es halt egal ist, weil du einfach nur hochkommen willst, um runterzuballern, ist halt mega. Aber mit Lycra, also quasi so eng angezogenen Klamotten auf so einem Rad zu sitzen, fühlt sich so falsch
das
an.
Das meinten die auch. Da ist der Paul mit seinen engen Sachen da herumgefahren auf diesem Enduro-Teil, sah so falsch aus.
Ja, hat sich auch so falsch angefühlt. Ich bin runtergefahren, dachte, so Chopper C-Post unten, weißt du, also, hockst dann irgendwie so wie auf so einem BMX drauf und hast dann da irgendwie irgend so eine Aero-Buchse an. Das ist halt, das passt nicht zusammen. Ich habe mich da auch nicht geil gefühlt dabei.
Ja. Basti, yo. Hattest du überhaupt mal Mountainbike?
Ich habe mir mal 2 Wochen in meinem Leben eins ausgeliehen und bin mal einen Marathon gefahren. Also ich bin mal 120 Kilometer Marathon gefahren. Aber das war auch ein relativ einfacher. Und da hatte ich so ein S-Works Hardtail ausgeliehen. Das ist aber auch schon über 10 Jahre her. War auch geil. Also, aber ich habe mir einfach nie, ich hatte nie die Kohle, mir noch ein Mountainbike zu kaufen. Und weiß ich nicht, jetzt hier hat man halt auch nicht so die Einsatzmöglichkeiten dafür.
Das stimmt allerdings.
So in Düsseldorf Mountainbike, Rheindeich, macht nicht so richtig Sinn.
Ja, wo wir eher auch gerade, ich mache mal jetzt eine Überleitung, wo wir eher auch gerade alle zu Hause sind und ich ja damit in Berlin sitze, jetzt die Überleitung, kommen wir mal zum Berliner Sportler des Jahres.
Ja.
Der Überleitungsgott ist wieder
also
da.
Also ich hoffe, dass er bei der Entgegennahme des Preises auch gesagt hat, dass Paul Voss ihn inspiriert hat. Ich habe es nicht mitbekommen.
Nee, ich hoffe, dass er sich beim Besenwagen bedankt, ja, dass er gewonnen hat.
Das ist auf jeden Fall also, der einzige Grund.
Ja, ich hatte kurz Kontakt mit ihm, hat mich nach einer Gravel-Runde gefragt, habe ich eine zusammengestellt. Ich hatte dann aber vergessen zu fragen, wie es dann gelaufen ist, habe ich dann am nächsten Tag die News entnommen. Ja, aber herzlichen Glückwunsch, Simon Geschke, Berliner Sportler des Jahres.
Ja, auch nochmal Glückwunsch von mir. Eine Stimme kam auf jeden Fall von mir.
Eine auch von mir.
Ja, also wir können jetzt... Wir können jetzt dann demnächst festlegen, wen wir nächstes Jahr zum Berliner Sportler des Jahres machen.
Ja, mich.
Genau. Wir können auch in anderen Städten, scheinbar kann man ja aus ganz Deutschland abstimmen.
Radsportler Vorschläge des Jahres.
Können eingereicht so werden. Velodor.
So was gibt's doch.
Stell mal vor, wir machen. Ich glaube, am Radnet gibt es sowas auch. Stell mal vor, wir hijacken das und dann wird einer von uns Radsportler des Jahres.
Ich.
Was meinst du, wie angefickt die werden? Ja, du, genau, Basti.
Andi, noch besser eigentlich.
Ja. Mit 2000 Jahreskilometer.
Ja. Wie viel hast du, Andi?
Ja, 2000, keine Ahnung, nee, ein bisschen mehr vielleicht. Aber ich habe ja,
ich habe
ja den ganzen Sommer Pause gemacht, deswegen.
Ah ja, dann geht's ja. Ja, genau, dann geht's ja. ich bin gestern 3 Stunden Rolle gefahren.
Ja.
Ich bin froh, dass ich meinen Penis noch sehen kann. Also es ist halt, das ist unglaublich. Ey.
Hey, man verliert halt so viel Wasser auch dabei, ne? Brauchst einen Tag, um das wieder reinzusaufen.
Es ist einfach nur, Alter, ich habe mich so für mich selbst geschämt. ich saß auf dem Rad und dachte, was würde Andi jetzt denken? Ich habe mich wirklich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Mit 36 3 Stunden auf der Rolle sitzen. Ey.
Also,
das ist echt ein bisschen traurig.
Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber wir haben damals bei Quickstep gab es ein Verbot, Rolle zu fahren. Also du durftest so maximal einmal die Woche 2 Stunden. Die Team, also das Performance-Team, Ärzte und
Patrick
Trainer.
Patrick Lefevre.
Genau aus dem Grund, weil du einfach zu viel Wasser verlierst und das so kontraproduktiv wäre. Aber ich weiß nicht, ob das einfach so eine veraltete Ansicht war.
Du musst halt schön hydrieren.
Zum Beispiel Toni Martin, der hat ja auch einfach im Winter immer zu Hause in der Schweiz trainiert und wenn da das Wetter gar nicht ging zum Radfahren, ist der ja auch 3er Blöcke auf der Rolle gefahren. Aber
der hat aber auch so eine Laufbandrolle gehabt,
4, 5 und 6 Stunden.
Ja, also. Ja.
So eine riesige.
Ja gut, aber du kannst ja schon auch mit Ventilatoren und so, du kannst ja schon Sachen auch regulieren und
diese
so.
Diese Laufbandrolle ist ja geil, weil du halt die normale Bewegung auch im Körper hast.
Ja. Aber ich sitze auf jeden Fall momentan schon viel zu viel auf der Rolle, muss ich sagen. Muss ich gestehen.
Du hast ja Ziele, Paul.
Ja, aber ist das Wetter bei euch auch so deprimierend? Also,
ich habe mich so gefreut.
Ich habe mich heute gefreut, dass die Sonne eventuell mal rauskommt. Und dann habe ich einmal 10 Minuten einen blauen Himmel gesehen. Es hat mal von oben nicht geregnet. Aber das Wetter hier in Berlin ist wirklich einfach unglaublich deprimierend. Also
es ist jedes Jahr aufs Neue wieder überraschend, wie blöd Winter ist.
Ja, aber als Kind war das auch schon mal so, da gab es wenigstens noch Schnee. Also war es wenigstens so kalt, dass es geschneit hat.
Ist so. Da ist man Schlitten gefahren und so.
Ja.
Das weiß ich jetzt nicht, ob es hier wirklich so oft geschneit hat.
Im Rheinland nicht, aber im Spessart schon.
In Berlin schon.
Die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt. Wie hat man das als Jugendfahrer so durchgehalten, einen ganzen Winter lang bei dem Wetter zu trainieren? Ich meine, okay, du hast es vielleicht nicht so viele Trainingstage auf der Straße, ne?
Es war kälter und es hat das. Was das Schlimme ist jetzt, ja, zumindest hier, dieses Nasskalt, also es ist halt 1-2 Grad und es ist einfach nass. Das heißt, das zieht ja so durch die Klamotten durch. Wenn es einfach nur -3-4 Grad hat, dann ist es halt, also dann schneit es halt. Dann liegt es halt schnell, fährst du halt Offroad. Aber du wirst halt von unten nicht richtig nass. Und das ist jetzt seit Jahren schon nicht mehr so, dank Klimawandel. Also ich gehe mal voraus, dass es der Klimawandel ist. So, wenn es wärmer wird. und das ist halt ein richtiger Abfuck. Und ich glaube, das war als Kind, kann ich mich viel mehr daran erinnern, dass es mich abgefuckt, dass es zu kalt war, aber nicht zu nass. Und jetzt ist es einfach immer nur nass und kalt.
Ja klar, man ist nicht jeden Tag gefahren, aber wenn man das heutzutage nicht muss, dann ist es auch okay, finde ich. Also ich fahre gerne bei schlechtem Wetter tatsächlich.
Ja, zieh nach Berlin.
Ja, das habe ich hier ja auch, da brauche ich nicht nach Berlin zu ziehen. Aber ich sag mal so, 2 Stunden gehen ja immer, oder?
Ja, danach ist
schon richtig unangenehm. Und wenn man es nicht mehr, wenn man nicht mehr als das trainieren muss, dann spricht nichts für eine Rolle. Oh, und was richtig kacke ist, ist Fahrradputzen, ne?
Ja, safe.
Eieiei.
Mein Rad sieht aus wie ein Salzstreuer. Also der die Straßen salzt.
Ist schon bei euch Salz auf den Straßen?
Ja,
klar,
zum Teil.
Hier auch.
Ich putze es auch gar nicht mehr, weil immer wenn ich es putze, also bevor ich es putze, gucke ich mir den Wetterbericht an und sage dann trocken und dann ist immer nass am nächsten Tag. Und das habe ich einfach aufgegeben. Ich akzeptiere jetzt einfach, dass da Schichten aufs Rad drauf kommen. Aber ich habe jetzt Schutzbleche dran.
Da bin ich immer noch nicht hingekommen. Die stehen im Keller, aber ich habe sie nicht dran gemacht.
Ich hätte gern so eine Waschanlage fürs Fahrrad.
Ja.
Da warte ich schon seit Jahren drauf. Es gab hier mal einen in Köln so zum Testen, aber da war ich nie.
Ja, ich hätte gern festangestellten Mechaniker oder Mechanikerin, die einfach, wo ich mein Rad abgebe, bei mir beim Haus, ich will nicht irgendwo hinfahren, bei mir im Haus, und dann kriege ich es wieder sauber gepflegt. Jeden Tag aufs Neue.
Das sollte einfach der Preis des Sportlers des Jahres nächstes Jahr sein.
Ja. Ja, ein sades Thema, also ein trauriges Thema. Ja,
Schweigesekunde.
Wann war das jetzt? Letzte Woche.
Ja, war am 30. November oder so, als war noch.
Ja, genau, vor ungefähr einer Woche. Wurde da wieder Rebellin, ja, kann man schon sagen, getötet. Also wurde halt vom LKW überfahren in Italien und ist daran gestorben. Und ist irgendwie krass. Also, so Menschen sterben halt irgendwann, wenn sie alt sind. Aber so zu sterben, ist halt, es passiert ja leider viel zu oft. Aber wenn das irgendwie so eine Person ist, die man auch kennt.
Und zu dem Zeitpunkt, so, es ist irgendwie wie so ein Movie-Skript.
Ja, das ist so unglaublich.
Beendet seine Karriere nach 30 Jahren.
Ja.
Nach genau 30 Jahren. Profi, jetzt, was dazwischen alles passiert ist, muss man jetzt natürlich nicht alles feiern. Auch mal 2 Jahre gesperrt gewesen, aber mit 51 Karriereende, wobei er noch Gravel fahren wollte.
Mhm.
Und ein paar Tage später wird er überfahren und ist tot. Es ist richtig unglaublich. Und ich dachte mir nur so, ey, Paul, du bist sein letztes Rennen mit ihm gefahren.
Ja, also er ist danach noch ein Rennen in Monaco gefahren. So ein Charity,
ist ja kein richtiges
Charity-Event. Ja. Aber, ja, okay, dann so gesehen bin ich dann letztes Rennen mit ihm gefahren und ja, also für mich war das halt immer ein krasser Sportler, ne? Also jetzt, klar, er hat seine Vorgeschichte, wie ein Großteil aus einem gewissen Zeitraum oder Zeitspektrum im Profiradsport. Aber was ich so von ihm mitbekomme im Rennen, einfach ein krasser Typ. Also so, einfach ein großer Rennfahrer, ne? Also der war immer da, wo er sein musste und ich habe mega Respekt vor ihm gehabt und habe jetzt nicht zu ihm hochgeschaut, aufgrund aus seiner Vergangenheit, aber es war einfach ein genialer Rennfahrer und diese Liebe, die du für den Radsport, also ich finde es ja Wahnsinn, was für eine Liebe für den Radsport der hat und hatte. Dass du mit 51 bei den kleinsten Conti-Teams fährst, irgendwo in Asien zum Teil auch, und halt unter miesesten Bedingungen an diesen Rennen teilnimmst, aber dir einfach Bock macht.
Mhm.
Weißt du, das ist so, das finde ich so faszinierend und ist unglaublich tragisch.
Ich habe gerade mal geguckt,
teilweise.
Du bist auf jeden Fall Rennen mit dem zusammengefahren auch.
Ja, ich bin mehrere.
Jeder ist mit dem zusammen.
Und du warst auch einmal vor ihm. Und zwar.
Das war aber Zufall, oder?
Nee, das Rennen hast du sogar gewonnen. Das war bei.
Da gibt's jetzt nicht so
das viel. War bei Rad am Ring. Nicht dem Jedermann-Rennen, sondern dem Profi-Rennen. Da war David Rebellin Fünfter.
Ja, stimmt, da war ich gut.
Da war es echt gut, ey. Mühlberger wird Zweiter, Jan Tratnik, Dritter, Emanuel Buchmann, Vierter, David Revelin, Fünfter, Patrick Konrad, Sechster.
Ja. Jetzt möchte ich kurz erzählen, wie ich da gewonnen habe.
Auch raus.
Das ist eine glorreiche Stunde. Nee, da war ich wirklich so gut, dass ich einmal vom Hinterrad alle abgehängt habe. Und bin dann halt einfach.
Wie beim Jedermann-Rennen.
Genau, wie bei dem Jedermann-Rennen. Das wollte ich auch gerade sagen.
Ein Jahr später, glaube ich, war das bei mir.
Aber hat einfach die Taktik für dieses Rennen. So.
2 Jahre später.
Der weiß einfach, wie man es macht.
Da war ich gut auf jeden Fall. Ja, wie auch immer.
Ich bin auch Rennen mit dem gefahren. Aber Rebellin, ich kann mich nicht dran erinnern.
Und das Krasse an dieser ganzen Geschichte ist einfach, dass dieser Typ, also ist ein deutscher LKW-Fahrer, der hat schon mal jemanden.
Ich weiß nicht, ob
auf jeden Fall wurde
die Person auch gestorben ist, aber er ist auf jeden Fall auch Fahrerflucht begangen. Und man weiß auch ja auch, dass der Typ wurde auf Video oder auf Foto festgehalten. Der hat gemerkt, wie er ihn überfahren hat, ist ausgestiegen, hat geguckt
ausgestiegen,
und ist wieder eingestiegen und ist weggefahren und ist nach Deutschland gefahren. Und kann da jetzt erstmal nicht verhaftet werden.
Ja, es ist so absurd. Und das frage ich mich halt auch hier, ne? Also Deutschland ist ja irgendwie immer noch so ein bisschen sicherer, kommt auch drauf an, welche Gegend du bist. Jetzt zum Beispiel am Wochenende habe ich festgestellt, so Neustadt an der Weinstraße, Autofahrer schon sehr aggressiv unterwegs.
Ja, also ganz ehrlich, wenn du Kölner Innenstadt bist du schon immer.
Kölner Innenstadt.
Also es steht auf jeden Fall jedes Jahr auch jemand beim Rechtsabbiegen vom LKW so.
Ja, in Berlin ist das ja auch, also auch leider an der Tagesordnung schon fast. Mhm. Aber man hat immer noch relativ sicheres Gefühl. Aber es ist halt so krass, dass da einfach, das ist ja Mord, ne? Also es ist ja...
Ja, also man sollte halt auch, wenn sowas passiert, sollte man kein Fahrzeug mehr lenken dürfen.
Es ist einfach so krass, ja. Ja, ich weiß auch gar nicht, was ich weiter dazu sagen soll, außer, ja.
Paul, hast du nicht mal auch dieses, also ich kann ja nur als Gerücht jetzt hier weiter verbreiten, weil ich nicht weiß, ob es tatsächlich stimmt, was ja auf jeden Fall stimmt, dass die Ex-Frau von Davide Rebellin auch seine Managerin war.
Ja.
Und das ging damals im Peloton so rum, dass er auch immer weiter fährt, weil er fahren muss, weil die haben sich, glaube ich, 2014 oder so getrennt oder noch ein bisschen weiter vorher. Und sie hat ihn da finanziell relativ schlecht aussehen lassen.
Mhm. Ja, ja, der hat ja auch so ein bisschen mit Steuerschuld und sowas. Ja.
Ich habe das auch versucht zu recherchieren, ja. Da gibt es nichts drüber. Also er redet auch nicht über das Thema. Ich habe nur so ein Interview gefunden, wo er darauf angesprochen wird. Er sagt, der will ja nicht drüber reden. Aber sie hat auch auf jeden Fall eine ganz seltsame Internetpräsenz. Und so im
okay.
Archiv gibt es auf jeden Fall so ein paar Sachen auf ihrer eigenen Homepage, wo sie so Rad-Equipment verscherbelt. Das ist so ein bisschen weird.
Nice. eBay Kleinanzeigen, Davide Rebellins Ex-Frau. Ich gehe mal auf die Suche.
Ist auf jeden Fall nicht gut für ihn ausgegangen. Ich glaube, dass der wahrscheinlich ein bisschen zu gutmütig war oder so. Mm. Aber es ist, ja, wie auch immer.
Also ich meine, du musst dir ja vorstellen, der ist halt sein Leben lang nur Rad gefahren. Der hat ja nichts anderes gemacht, ne? Und er ist auch viel gefahren. Ja, aber er hat selber gesagt, über 1 Million Kilometer ist er gefahren in seinem Leben. Also seit seiner ersten Profisaison 35.000 im Jahr. Und davor halt noch die Jugend- und Amateurzeit.
Ja.
Das ist schon brutal, ne? Aber da kann sich halt auch um nichts mehr selber kümmern. Da sitzt den ganzen Tag am Fahrrad.
Also mit den Vergangenheiten so, das hat er auch Scheiße gebaut, offensichtlich. Nichtsdestotrotz, er hat den Radsport halt geliebt. Und ich glaube, der hat dem Sport auch viel gegeben. So. Also auch so eine Generation und sowas. Was heißt gegeben, ist das falsche Wort, aber der war schon eine Figur für viele Leute.
Ich war nie so ein Riesenfan von dem Radsport. Ja, der war mir immer so ein bisschen dodgy, ne? Ich meine, waren natürlich fast alle anderen auch, aber
ich glaube, du musst in dem Radrennen gefahren.
Ja, also ich wollte gerade noch erklären, ganz gut, aber, Tim Klinger zum Beispiel, mit dem ich ja noch immer relativ viel Kontakt habe und befreundet bin, der ist ja damals bei Geroldstein mit ihm zusammengefahren und der war jetzt auch richtig schockiert über die Nachricht. Und der hat nochmal gesagt, das hat er mir auch schon vorher mal erzählt, ne, dass ihn das so nachhaltig beeindruckt hat, wie professionell er einfach war. Auch damals schon mit Ernährung und so. Einfach voll 24 Stunden, 7 Tage die Woche für den Sport gelebt hat. Und das, glaube ich, das können nicht alle für sich behaupten, ne? Also auch gerade aus der Generation. Schon ein krasser Radsportler, so, ne? Aber ja, wahrscheinlich auch nicht viel mehr als das, weil er auch nichts anderes gemacht hat.
Aber wenn du mit dem Radrennen gefahren bist und du hast dich einfach nur mal auf ihn konzentriert, dann war das Wahnsinn. So, wenn du halt mit dem, der ist ja auch wieder hinten oder vorne gefahren, ne? Also auch nie in der Mitte und oder selten. Und es ist brutal, dass wenn du im Funk gehört hast, du musst nach vorne, weil eine gefährliche Situation kommt, dann war er in dem Moment auch bei dir, aber er war dann halt 2 Minuten später vorne. Und du warst hinten immer noch am Rumwurscht, hast versucht nach vorne zu kommen. Und das war so oft so. Und es hat mich so beeindruckt, dass der, ohne dass irgendjemand dort mitbekommt, ohne dass er irgendjemand irgendwie so bitchig durch das Feld durchfährt, weißt du, die Leute zur Seite schiebt, wie es ja mittlerweile auch viele machen, die einen Namen haben, hat er es halt gar nicht. Es ist einfach, der hat irgendwie seinen Weg durchgefunden, hat irgendwie auch so eine Aura gehabt, wo du von hinten auch gemerkt hast, okay, gut, ich gehe mal ein bisschen zur Seite, weil da kommt Rebellin, aber so gar nicht. Nee, aber es gibt ja so Menschen, die, weißt du, wie ich meine, die strahlen was Gewisses aus und da hat so eine Ruhe ausgestrahlt auch und das fand ich immer so beeindruckend. Ein krasser Rennfahrer einfach auch. Ja.
Okay, ich würde sagen, das können wir schon mal alle unter unseren Lowlights der Saison einkategorisieren. Das wäre mir tatsächlich dazu eingefallen. Wir haben gesagt, wir machen mal so ein bisschen unsere Highlights und Lowlights der Saison. Habt ihr euch was ausgedacht? Was ist euer Profisport-Highlight der Saison und was ist euer persönliches Sport-Highlight der Saison in eurem breiten Sportleben?
Boah, da gab es dieses Jahr, glaube ich, nicht viele Höhepunkte.
Ich habe auch schon überlegt, was wird Andis Antwort? Der E-Bike-Ride mit Lotto Kernhaus letzte Woche.
Oh, ich glaube, das hat mir auf jeden Fall am meisten Spaß gemacht. keine Ahnung, kann ich sonst auch gar nicht sagen. Eigentlich, dass ich jetzt wieder angefangen habe, regelmäßig zu trainieren, aber das ist jetzt ja gerade auch schon wieder auf Eis pausiert, sagen wir mal so.
Mhm. Vielleicht hast du zu viel gemacht.
Kann sein. Wenn ich jetzt so zurückrechne, Basti, das könnte auch unsere Fahrt gewesen sein, wo ich mir da irgendwas eingefangen habe.
Ja, also ich war nochmal Samstag, habe ich mich richtig fit gefühlt. Und Sonntag war ich nochmal 4 Stunden mit Ben fahren und auch, also so 1 Stunde mit Ben, da muss man ja relativ weit hinfahren oder 1,5. Und 4 Stunden echt Zug auf der Kette, das lief auch super. Aber ich wusste halt auch, seit Freitag war Wilma krank. So, okay, entweder es klappt oder es klappt nicht. Und dann Montagabend ging es dann los. Und ab Montag war ja auch richtig mieses Wetter, insofern war es dann auch egal. Wochenende war ja nochmal echt okay.
Ja, aber sonst habe ich, glaube ich, keine sportlichen Highlights dieses Jahr. Ich muss mal gerade überlegen, was noch alles passiert ist, aber ich glaube nicht. Ne.
Setz dir mal Ziele für nächstes Jahr.
Ja, überlege schon die ganze Zeit, aber da fällt mir auch nicht so viel ein.
Bleigießen, jetzt machen wir gleich noch Bleigießen hier. Damit
ja, manche Leute können das ja, die sagen, ja, ich will unbedingt mal einen Triathlon machen oder einen Marathon laufen oder so, aber das motiviert mich halt überhaupt nicht.
Ich höre auf zu rauchen.
Ötztaler Radmarathon, das ist dein Ding, Andi, glaube ich.
Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Strecke.
Ja, ey, lass einfach ein Video machen. Andi in Gefahr, Ötztaler Radmarathon. Paul, was ist dein persönliches sportliches Highlight des Jahres gewesen? An was erinnerst du dich gerne? Es sind
zu viele Highlights.
Ja.
Nur Highlights.
Viele Highlights.
Paul, nur Highlights.
Mein Leben ist voller Highlights. Nee, mir fällt gerade nichts
ein. Mein Leben besteht aus Highlights. 100% Highlights.
Ich komme mir gerade vor, als wenn ich irgendein Poesiealbum reinschreiben muss. Das ist so... Basti, was ist denn deins?
Meins war...
Der Punkt, als du noch besser warst als deine Freundin, nee, oder?
Meins war definitiv Kalifornien wieder. High Sierras, Whitney Portal mit Wilma, über 3000 Meter gefahren und ich glaube 97 Kilometer, 3000 Höhenmeter war der Tag. Das war schon zum zweiten Mal die geilste Radfahrt des Jahres. Und ja, noch geht's weiterhin. Also Wilma ist noch so 5%, trennen uns noch, ich bin noch vorne.
Ich habe ja doch sportliche Betätigung dieses Jahr gehabt. Ich gehe gerade mal den Kalender durch. Ich bin mit dem Rad nach Kopenhagen gefahren, habe ich mir ganz vergessen. Ich dachte, es wäre irgendwie schon länger her.
Ja.
Stimmt, das bist du echt. Ja.
Und in der Toskana war ich auch Radfahren, also doch 2 Highlights. Jawohl. Aber Kopenhagen war schon geil, so Bikepacking. Da sehe ich mich.
Bikepacking mit Rennrad, das ist gut. Finde ich auch super.
Aber ich bräuchte echt irgendwie Schuhe, die gut fürs Bikepacking sind. Außer wenn man jetzt im Sommer fährt und man kann so Badelatschen einpacken, aber die passen ja nirgendwo rein. Ab einer gewissen
Schuhe. Ja, okay. So, was sind eure Profisport-Highlights des Jahres?
Ich sag 3.
Okay. 2.
Ich habe nur 1 eigentlich. Aber vielleicht fällt mir noch was ein.
Auf Platz 3 Mohoric San Remo Sieg. War einfach
mit Dropper Seat Post.
Das war einfach mal. Kannte man so noch nicht. Platz 2 teilen sich 2. Das ist einmal Etappensieg von Pidcock bei der Tour de France nach Alpe d'Huez und das WM-Rennen der Frauen. Und Platz 1 ist für mich mit Abstand Giermaier gewinnt Gent-Wevelgem.
Ja, nice. Alles.
Also überhaupt das ganze Frühjahr von Giermaier war schon geil. Also das wäre auch das Low dann dazu, dass der danach einfach kein Rennen mehr im Frühjahr gefahren ist, sondern vor der Flandern-Rundfahrt nach Hause geflogen ist.
Oh ja, jetzt habe ich auch mein Lowlight der Saison gefunden.
Ja, bei mir ist ja auch Sanremo, aber ich habe keine Beziehung Sanremo. Flandern-Rundfahrt, Finale, sensationell.
Aber nochmal kurz eingehakt bei Sanremo, und das gab es so noch nicht. Nibali hat das schon auch mal so in der Abfahrt gewonnen.
Ja, nein, aber Chopper ist die Post.
Ja, okay.
Und ich finde, Sanremo kann man eigentlich... Also kann man immer so sicher drauf betten, dass es ein geiles Finale wird.
Mhm. Aber Nibali hat auch unten attackiert, oder?
Der hat schon die Abfahrt rein attackiert, oder?
Nee, der hat
unten. Der hat unten attackiert, so wie Jasper Stuyven auch. Also das ist ja der Klassiker da.
Ja. Ja, genau. Aber dann quasi anderen zu sagen, folgt mir nicht, sondern stützt ihr. Das hat vorher, also haben wahrscheinlich vorher schon mal viele gesagt, aber das ist auch so umgesetzt. Glaube ich noch nicht. Ja, aber bin ich auch dabei. Dann, wie gesagt, Finale Flandern-Rundfahrt fand ich auch genial. Und dann allgemein die Tour fand ich jetzt schon auch ziemlich spannend.
Ja, zum Glück. Das ist keiner von ausgegangen. Deswegen findet man das so positiv.
Ja.
Mein Highlight der Saison definitiv, ich persönlich anwesend, als wir Deutschland den Giro gewonnen haben an der Marmolada. Bora Hansgrohe knackt Richard Carapaz, Lennart Kemner, psychologische Kriegsführung und ich stehe oben mit Familie Zwiehoff und wir kriegen das so live mit. Das war auf jeden Fall mein Highlight des Jahres.
Mhm. Ey, ich musste gerade überlegen, ob es wirklich nicht schon letztes Jahr war, das fühlt sich schon lange her
an. Aber ich habe auch überlegt, aber noch mal. So, was könnten sonst noch so für Highlights sein? Und da war bei mir auf jeden Fall auch das Radsportjahr von Lennart Kemner und Flanner-Rundfahrt. Mhm. Aber ja, muss, wenn ich nur drei sagen
mal,
kann.
Aber jetzt mal ohne Mist die Tour, ne? Wir hatten keinen deutschen Etappensieg, glaube ich, ne? Nee. Aber aus deutscher Sicht war die Tour schon auch geil, oder? Am Anfang so mit Lennart.
Ja, das
so
war
in die Mitte rein und dann irgendwann Simon, so Bergseko.
Richtig bitter.
Also da ist immer was zu mitfiebern. Mhm. Also so aus deutscher Sicht fand ich die Tour auch ohne Etappensieg schon ziemlich, ziemlich geil.
Ja, safe. Ja, mein Lowlight wäre dann auch direkt aus dem Giro, als sich Gemay mit dem Sektkorken aus dem Giro rausschießt. Aber noch geiler Sieg auch vorneweg. Unvergessene Reaktion von Mathieu van der Poel. Ja. Daumen hoch, ciao. Wer es nicht mehr weiß, Gemay bei der Siegerehrung nicht richtig gelernt, wie man Sekt aufmacht, guckt leider genau in Richtung des Korkens und schießt sich den ins Auge und muss tatsächlich aussteigen dann am nächsten Tag, weil Auge geschwollen.
Meine Lowlights sind mehrere, ist aber nicht nur ein Rennen. Das,
persönlich nur Highlights,
das Rennen,
viele Lowlights gesehen dieses Jahr.
Ja. WM-Rennen der Männer fand ich, also verdient der Sieger, aber fand ich furchtbar anstrengend.
Da bin ich dabei.
Und der Rest der Lowlights sind bei mir eigentlich echt so eher so Style-Polizei. Erstmal der Specialized Zeitverhelm. Also
ich bin da bei allem dabei, was du jetzt sagst.
Unglaublich eigentlich. Einfach, also, und auf dem gleichen Niveau, wenn nicht sogar noch schlimmer. Und es tut mir im Herzen weh, wenn ich an die Fans dieser Marke denke. Das neue Bianchi Ultra heißt es, ne?
Ultra RC oder so, keine Ahnung.
Genau. Ja. Alle Bianchi-JüngerInnen da draußen, es tut mir wirklich sehr, sehr leid für euch und ich fühle euren Schmerz. Ich kann euren Schmerz fühlen, aber wir können nur hoffen, dass die Verantwortlichen in der Firma was daraus lernen und bald wieder ein typisches. Ja, genau, aus der Köpfe rollen, dass ein typisches Bianchi wieder auf den Markt kommt.
Also ich kann auch weil immer noch nicht begreifen oder noch nicht akzeptieren, dass das kein Scherz sein soll.
Das war genauso wie dieser Helm, oder? Gab es da irgendwie mal so eine
Der Helm, das ist ja irgendwie so, Special ist so eine Marke, die auch gerne mal irgendwie neue Sachen probiert, um so Technik irgendwie voranzubringen. Also auch wenn das scheiße aussieht einfach und niemand fahren sollte. Also es sollte wirklich ein Verbot dafür geben. Aber das Bianchi ist ja so, das haben wir schon so oft besprochen, also auf allen Ebenen, wer gibt sowas frei? Das ist halt so, das kannst du nicht nachvollziehen. Bianchi war noch nie dafür bekannt, Innovation auf den Markt zu bringen. Das war immer eine Marke mit Emotionen. Da bringst du einfach mal ein Rad auf den Markt, was bei 50 km/h, was keiner von den Leuten, oder 90% der Leute, die das Rad kaufen, nie erreichen außer einer Abfahrt, irgendwie 18 Watt oder was weiß ich, wie viel schneller ist.
Dieses Gelaber immer mit den Wattersparnissen.
Das gab es ja jetzt noch nicht mal
bei dem Zeitverhelm zum Beispiel, oder? Dass da irgendwie so eine große Kampagne zugestartet worden ist, so ey, das revolutioniert jetzt alles. Das kannst du
glaube ich auch gar nicht machen, ne? So, weil das viel zu speziell
ist. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt dann bringt, dieser Socken und so, weißt du? Also diesen Aero-Strumpf.
Na, die haben schon gesagt, das ist die Verwirbelung.
Ja gut, kann man sich ja vorstellen irgendwie, aber... So.
Also, wurde da mit einem Zeitfahren gewonnen?
Ja, nee, ne? Klar. Ja, Remco, alle Zeitfahren, die Remco gefahren ist. Und das ist auch deren Argument, wenn ich auf der Homepage lese, was so toll an dem Helm. Ja, das Ergebnis. Remco war mit diesem Helm bei einem Zeitfahren über 40 Kilometer 26 Sekunden schneller. Lag natürlich an dem Helm.
Remco ist quasi bei der Vuelta den Helm gefahren. Aber sonst, der gewinnt die WM ja nicht auch mit dem Helm.
Ja, aber bei dem Vuelta-Zeitfahren war auf jeden Fall deutlich schneller. ich weiß nicht, was er sonst noch alles gewonnen hat. Da verliere ich den Überblick.
Welter-Zeitfahren war schon stabil auf jeden Fall. Aber ja. WM-Zeitfahren war auch geil, die Reaktion auf Tobias Voss.
Ja, Andi, deine Lowlights?
Ja, könnte ich eigentlich auch sagen, Remco Evenepoel ist für mich immer ein Lowlight, weil der gewinnt einfach zu viel.
Ganz ehrlich.
Nee. WM-Rennen kann ich auf jeden Fall nur zustimmen, das wäre auch mein absolutes Lowlight. Das war echt so langweilig und auch diese fehlenden Informationen, die Fahrer hatten. Also es hätte eigentlich so ein geiles Rennen werden können. Und wahrscheinlich mit dem gleichen Sieger am Ende, aber es wäre niemals so ja, deutlich gewesen und ja, auch der Kampf um die Medaillen wäre bestimmt noch spannender gewesen als jetzt am Ende. Die Gruppe, die auf Platz 2 gesprintet hat, die wussten ja gar nicht, dass sie um eine Medaille sprinten. Die sind einfach nur so gesprintet. Mhm. Dann war für mich ein Lowlight Pogacar bei der Tour. Weil irgendwie hatte man das Gefühl, dass er nicht richtig fit war. Und ich glaube, wenn er richtig fit gewesen wäre, dann hätte man noch mehr von dem Kampf Pogacar gegen Jumbo Visma gehabt. Mhm. Ansonsten war die Tour insgesamt schon geil, aber auch so, weiß ich nicht, Wout van Aerts Überlegenheit bei dem Rennen war jetzt auch so, ja, das ist cool, aber irgendwie finde ich es dann auch gleichzeitig immer kacke, wenn ein Fahrer so einfach alle anderen so aussehen lässt, als ob es Amateurfahrer sind, weißt du? Also deswegen bin ich auch kein Fan von Remco, weil der macht das ja auch öfter. Und ein weiteres Lowlight, auch Tour de France, aber diesmal der Frauen, und zwar die Gesamtwertung, das war ja auch ein bisschen langweilig, muss man sagen. Ja. Der hätte, ja, was soll man, also, weiß ich nicht. Annemiek van Vleuten hat irgendwie, wie viele Minuten auf
ich
der einen
Etappe. Ich glaube, die haben sich alle angestrengt, aber hat halt nicht gereicht.
Das war schon irgendwie, naja. Die anderen Etappen waren ja cool, bis auf diese eine Bergetappe.
Aber genau so, was du jetzt zu Remco sagst, so, ich kann das absolut unterschreiben, aber da hätte ich noch ein Highlight der Saison. Denn zumindest in der zweiten Saisonhälfte, eigentlich die ganze Saison, hat uns doch Julien Alaphilippe angenehm in Ruhe gelassen, oder?
Ja, aber ja,
der war halt nicht da.
Der war nicht so, nicht so präsent, so nervig präsent wie sonst.
Ja gut, der hat ja auch, ich glaube, 2 Stürze, oder? Direkt, so ja. Schwer.
Und Vater geworden, ne? Auch.
Jo.
Ja, das beflügelt einen ja normalerweise. Nee, aber der ist doch...
Ja, hat ihm ja. Also er ist ja geflogen.
Wo ist er nochmal? Bei also, irgendeinem Rennen im Frühjahr ist er doch so krass gestürzt. Lüttich
bei
sogar,
Strade.
Ne? Lüttich-Bastogne. Ja, gut, Strade ist ja auch schon gestürzt. Ja. Aber Lüttich-Bastogne hat ja so richtig schweren Sturz gehabt und dann kam er zur Tour einfach nicht in Form und ist ja dann auch nur Ende des Jahres irgendwie... ist die Vuelta noch gefahren? Ist da auch gestürzt? Ne? Ist auch ausgefallen? Ja, und dann auch beim Rest, bei den paar Rennen in Italien und bei der WM auch nicht mehr in Form. Also der hat ein richtiges Jahr zum Vergessen. Davor, ich gucke gerade nochmal seine Ergebnisse, der war davor 4 Jahre lang immer in den Top 10 der Welt. Dieses Jahr 114. Also.
Ja, aber finde ich okay. So, weiß ich zu schätzen. Kann ich mir dann auch nächste Saison wieder ein paar Mal angucken. Gut. Wollen wir die Kategorie abschließen?
Ja, ansonsten weiß ich, habe ich schon
wieder. Können wir nochmal so ein bisschen aktuelle Entwicklungen durchgehen? Ja, also BNB, das russische Roulette bei BNB scheint jetzt endgültig die Kugel gefunden zu haben. Game over, ne?
Ja, ich glaube jetzt endgültig auf jeden
Fall. Also auch Frauenteam und Männerteam, krass.
Ja, das ist schon hart, ey.
Also auch bei den Frauen waren da so ein paar Namen dabei, die jetzt gar nicht so klein sind und sich jetzt nochmal auf die Suche machen müssen, ne?
Ja, ich bin gespannt, wie das wird, aber auch eigentlich interessiert mich nur, wo Mark Cavendish hingeht, um ehrlich zu sein. Ich will das endlich wissen.
Ja, also
ich glaube, er weiß es selber vielleicht auch noch nicht.
Miguel Heidemann würde mich auch nochmal interessieren.
Ja gut, aber ich hatte da Bora ein bisschen vermutet, aber die haben jetzt mit dem Mountainbiker von B&B, dessen Namen ich nicht aussprechen kann.
Koretzki.
Den haben sie jetzt, haben sie jetzt als letzten Fahrer verpflichtet.
Hat nochmal einen Schnapper gemacht.
Also wäre schon schade, wenn Miguel Heidemann kein Team in der World Tour oder in der Pro-Team heißt es, ne? Oder Pro-Tour. Heißt es Pro-Tour, Andi?
Pro-Team.
pro Tour, ne? Pro Team. Aber jetzt die Kategorie heißt
pro
die...
Pro Team.
Pro Team, echt? Ja? Pro Team Tour, pro Team. Oder? Einfach nur, okay.
Pro Series okay. heißt die Rennserie.
Genau da, weil er da auch nicht fahren kann. ich bin mal gespannt, was sich da noch irgendwie so tut. Ja. Aber ist halt krass. Das ist, wie fragil dieser Sport ist, Alter. Dass du da immer wieder bewusst, oder?
Ja.
Wie eigentlich so wahrscheinlich Verträge ja auch gesigned waren mit den FahrerInnen ja. und so. Und wie dann einfach so, dass das überhaupt geht.
Du kannst dich halt wirklich als Fahrer oder als auch jetzt als Agent irgendwie so gefreut haben, einen guten Vertrag für deinen Fahrer gemacht zu haben. Und dann passiert das. So. Oder auch als Fahrer, ne? Ja, also bist dir geht das eigentlich schon halbwegs sicher?
Katastrophale Situation für alle Fahrer da jetzt in der Mannschaft. Mhm. Ich meine, es gibt ja noch so eine Resthoffnung, dass das Team eben auf einem, in einem kleinen, mit einem ganz kleinen Budget als Pro-Team bestehen bleibt oder sogar als Kontinental-Team.
Conti-Team, ja.
Ja, was jetzt, glaube ich, den Fahrern auch nicht wirklich weiterhilft. Ich meine, die werden immer noch einen vollen Rennkalender in Frankreich dadurch haben, aber ja, die meisten Pro-Series und World-Tour-Rennen sowieso fallen dann eben raus. Ja, und der Zeitpunkt ist einfach mega scheiße, ne? Also so es, spät, gibt ja, ja. Es gibt ja so Deadlines von der UCI, damit die Teams sich für die Lizenzen bewerben können. Und die wurden ja jetzt immer weiter verschoben. eigentlich mit der Hoffnung, dass bis dahin alles unter Dach und Fach geht. Aber das lässt natürlich auch die Fahrer hoffen, dass es noch irgendwie weitergeht. Und vielleicht hat der ein oder andere sich noch nicht so intensiv bemüht um eine Alternative. Und der steht dann halt jetzt, ja, 7. Dezember, es ist immer noch kein endgültiges Urteil, sage ich mal, über das Team B&B gefallen. Aber auch noch generell nicht, was die ganzen Lizenzen angeht.
Aber jetzt mal ernsthaft, wie ist es, also dass das überhaupt möglich ist, dass du als Team quasi in dem Fall 20 Fahrer und 20 Fahrerinnen, wie auch immer, sein kannst, ohne das Backing von den neuen Sponsoren, also ohne quasi liquide zu sein. Das finde ich halt auch krass, dass das überhaupt möglich ist. Also wir beide könnten jetzt, wir drei könnten so Tour 2021, wenn es nächstes Jahr...
Ja, aber das gibt's ja es gibt es in der Wirtschaft genauso. So, du kannst auch als Firma pleite gehen.
Ja, aber ja gut, das stimmt, natürlich kannst du als Firma pleite gehen, aber du... Ich weiß nicht, ob das so möglich ist, dass du einfach Leute unter Vertrag nimmst.
Klar, kann ich dir jetzt einen Vertrag geben, ob ich den zahlen kann, ist halt die andere Frage.
Es gibt also auch Wirecard
im besten Fall prüfst du das ja halt, ne? Also ist das Team wirklich, ist da alles, geht da alles mit rechten Dingen zu? Das kannst du halt manchmal nicht machen.
Aber man darf doch trotzdem mit der Frage, dass das überhaupt möglich ist. Das heißt, nur weil es eine
Frage ist, dass das in Ordnung ist. Also die Kontrolle, die wäre ja jetzt gewesen. Normalerweise, glaube ich, ist die Abgabefrist im Oktober oder November, glaube ich. Die wurde ja dann immer weiter nach hinten verschoben. Und da wird ja dann geprüft, stimmt das alles, was das Team angibt? Die müssen eine Bankbürgschaft hinterlegen und dann kriegen die ja erst die Lizenz und dann quasi ab dem 1. Januar quasi, wenn das Team dann offiziell losgeht. Zu dem Zeitpunkt wird es geprüft, aber es wird halt nicht vorher geprüft.
Aber ist es nicht vielleicht auch schon zu spät, dass dieser erste Punkt, wo man Sachen prüft, ist ja schon so weit in der auch was die Vorbereitung angeht, in der Material, da werden ja auch keine großen Verträge mehr gezeigt.
Also nach dem Regelwerk ist es ja eigentlich erst möglich, ab dem 1. August Verträge zu machen.
Ja, und da ist vielleicht auch ein Problem dran. So, also man muss vielleicht über diese ganze Struktur mal nachdenken. Aber es ist nicht das erste Mal, dass sowas vorkommt.
Ja.
So. Und das Problem ist ja auch, dass die UCI auch, also das sind ja Verträge, ne? Also ich weiß nicht, wie das da mit Frankreich ist, dann, weil die unterschreiben dann ja Arbeitsverträge und dann das ist ja nochmal alles abgesichert als bei uns. Aber es ist halt schon. Ja,
wenn der Paying krass, Agent pleite ist, dann da, ist er oder? Pleite. Nee.
Ja, also pragmatisch gesehen kann man ja jetzt sagen, in dem Fall ist es zu spät. Weil jetzt, wo dann Klarheit besteht, ist einfach für die meisten Teams sind ja, aber voll.
Jetzt mal kurze Frage zu dem Paying Agent, wenn der pleite ist, das stimmt, aber ist es nicht in Belgien so, dass du in Belgien von dem Verband bezahlt wirst? Das heißt, dass das Geld kommt nicht von dem Team direkt, sondern das kommt vom Belgischen Radsportverband. Ich weiß nicht, ob das für alle Fahrer in dem belgischen Team so ist oder ob das nur für die Belgier ist, die innerhalb eines belgischen Teams im belgischen Verband irgendwie so. Aber es läuft da halt noch über eine andere Schnittstelle. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es so ist und dass es nicht direkt vom Team kommt. Und da war jetzt halt die Frage, ob das in Frankreich aus ist, weil in Frankreich muss ja auch angestellt sein, ist ja auch ein anderes Verhältnis als in Deutschland. In Deutschland ist ja Scheinselbstständigkeiten. Oh, wen wundert's?
Gibt ja kein deutsches Team. Gibt ja kein deutsches Team.
Gibt kein deutsches
Beziehungsweise Team. Beziehungsweise es gibt nur ein Team mit einer deutschen Lizenz, aber der Firmensitz ist ja nicht in Deutschland.
Oh ja, ein Schelm. Ja.
Aber ich finde das nicht.
Interessantes Thema, dass da
letztendlich wird es halt immer nur für das kommende Jahr geprüft. Und also für dieses Jahr zum Beispiel hat das Team ja eine Bankbürgschaft hinterlegt. Das heißt, wenn irgendwann im Laufe des Jahres, wenn sie da zahlungsunfähig werden, dann zieht zumindest nochmal die Bankbürgschaft und die Fahrergehälter werden für 3 Monate lang bezahlt. Ne? Also ja, es sind halt alles letztendlich private Firmen, die Teams betreiben und dementsprechend in den jeweiligen Ländern auch nur so haftbar. Ne?
Ist doch scheiße.
Ja, für viele. So. Und mit Kev wird es langsam, ich glaube, gibt es noch überhaupt irgendein Team, was noch was frei hat? Intermarché? Ja,
theoretisch gibt es noch mehrere. Also 30 Fahrer ist nächstes Jahr das Limit. Warum auch immer es dieses Limit gibt. Das wurde auch in den letzten Jahren immer mal so rauf und runter gesetzt. Sind noch einige Teams, die auf jeden Fall theoretisch Platz hätten, aber die Frage ist halt auch, hast du noch Budget? Und
gut, also ich habe mir halt schon mehrmals auch gedacht, so wenn Kev jetzt noch Bock hat, kann der ja auch Budget mitbringen fürs Team.
Wenn er das kann.
Ja gut, das wird
er
ja
das
so.
Kann. Was ich gehört habe, ist, dass er das einfach nicht wollte. Also er wollte schon auch bezahlt werden, ganz normal.
Was legitim
ja,
ist.
Ja, und ich verstehe auch da nicht, warum wirklich kein anderes Team sich da bemüht hat, weil wenn er diese Tour-Etappe gewinnen sollte, und bei Kev ist einfach alles möglich, dann hast du ja alles Geld, was du dem bezahlt hast, locker wieder reingeholt. Mit Außenwirksamkeit. Ja. Also das ist ja für mich irgendwie habe ich da keine Antwort, warum da nicht manche Teams irgendwie vorher aktiv geworden sind. Aber wie gesagt, die Lizenzen sind noch nicht vergeben. Wir müssen mal schauen, wer nächstes Jahr in der World Tour gibt. Es gibt ja immer noch einen Teamchef, der nicht ganz zufrieden ist mit der Regulation.
Ja, stimmt.
Vielleicht ist das auch ein Grund, warum das alles ein bisschen nach hinten geschoben wird. Man munkelt nur so ein bisschen. Bin mal gespannt.
Da gibt es ja noch Klagen.
In den nächsten 3 Wochen werden wir mehr wissen. Zum 1. Januar sollten die Lizenzen dann rausgegeben werden. Ja, mal sehen. Mal sehen, wer die Lizenzen bekommt. Mal sehen, wo Kev landet. Vielleicht hört er auf. Das wäre natürlich schade. Aber
ja, ist auf jeden Fall immer schade, wenn eine Karriere so zu Ende geht und nicht halt irgendwie so geplant zu Ende geht.
Ja, vor allen Dingen so mit dieser Chance, diesen Rekord zu fahren. Mhm.
Ne? Wenn nicht, macht Kev nächstes Jahr ein Jahr Pause und fährt dann nochmal wo.
Quickstep hatte tatsächlich noch einen Platz frei, aber ich glaube, da kriegt er kein Geld.
Ich glaube, er fährt auch keine Tour.
Patrick Lefebvre traue ich alles zu.
Aber dann, das macht er nicht.
Ja, tatsächlich gibt es noch Agi Dessert mit 2 freien Plätzen, zumindest mal Stand heute. Bahrain Victorious mit 3. Alpecin de Koenig steht jetzt hier mit 30. Ah ja, genau. Roman Sinkeldamm, der ist nämlich da jetzt als einer der Kandidaten, die bei B&B gehandelt worden sind, untergekommen. Groupama, aber da glaube ich, wird kein Cavendish fahren. Ineos hat tatsächlich noch 2 Plätze frei. Intermarché, Vanti. Da sehe ich ihn aber eigentlich nicht.
Ineos,
wie lang darfst Ineos du denn noch sein?
Ja, theoretisch kann er auch noch eine Woche vor der Tour sein. Also.
Okay.
Okay, lasst mal weiter hier.
Ja, lasst mal kurz neue UCI-Regeln durchgehen.
Ihr seid krank, ihr wollt eigentlich eine schnittige Folge machen.
Ja, vielleicht schneidet Fabian ja auch hier 20 Minuten
die
raus.
Die Hälfte raus, wie immer.
Deswegen kurz. Also, wenn du hier zuhörst und wir sind jetzt bei Minute 20, weißt du, wir haben eine halbe Stunde Scheiße gelabert, die sind jetzt schon weg. Neue UCI-Regeln, ich finde es ganz witzig, dass ich letzte Woche bei meinen top-technischen Neuerungen der letzten Jahre gesagt habe, mein 35er Lenker, und das ist jetzt auch das Maß, was bei der UCI als Mindestmaß für einen Lenker angegeben wurde.
Mit einem Haken dran, einem ganz großen Haken, der irgendwie keinen Sinn macht.
Ja, ich habe jetzt aber auch irgendwie, ich habe jetzt versucht, mal verschiedene Auslegungen davon zu lesen oder anzuschauen. Gibt ja auch so ein paar Erklärvideos mittlerweile davon. Und wir, Paul und ich, wir lesen es jetzt beide so, dass der Lenker unten 35 sein muss und oben egal.
Ja.
Es gibt aber auch die Auslegung Drops und Basebar, also da, wo die Shifter montiert werden, 35. Wenn es unten wäre, wäre es tatsächlich völlig sinnfrei.
In der Regel steht nur Drops.
Ja, ne? Habe ich auch so gelesen.
Und Basebar, mit Basebar meinen die TT und Track. Mhm. Das wird nämlich nochmal so spezifiziert. Ich glaube, bei Cycling News oder Cycling Tipps stand das so.
Dann ist aber die Frage, wo Cycling du die Drops misst, ob du die vorne am weitesten Punkt quasi unten. Weißt du, was ich meine? Also da, wo die Griffe sitzen, was ja Sinn machen würde, dass das nicht kleiner als 35 ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die UCI erlaubt, dass du irgendwie so einen Tracking-Lenker fährst auf dem Rennrad. Du weißt, was ich meine?
Ja gut, aber so wird's ja, denke ich mal, kommen. Aber das steht drinne, Drops und Basebar ist halt auf Zeitfahrräder, Bahn, Straße gemünzt, war gemeint. Und ja, du kannst die Dinger nach innen drehen und du kannst einen Flare-Lenker fahren. So wie es ja Envy hat es als einziger, glaube ich, so richtig krass gehabt schon mal vor ein paar Jahren. So ein Aero-Lenker.
Ja, also ich hab den Moment auf jedem Rad. Das ist der geilste Lenker. Also 5 Zentimeter, also jeweils 2,5 auf jeder Seite. Das ist nicht so krass, aber...
Ja, aber das ist für einen Straßenlenker schon viel. Im Gravel gibt es natürlich welche, da hast, ist ja fast aber schon
der,
flach.
Der Lenker ist so viel der Lenker ist mega. Und,
ergonomisch macht das Sinn.
Total.
Also es ist ja...
Aber du dürftest trotzdem jeglichen Taco van der Horn Lenker oder jeglichen...
Ich finde die Regel komplett sinnlos.
Jan Willem von Chip Lenker fahren auch, wenn das wirklich nur unten gemessen würde, was ja scheinbar so ist.
Ja, aber so habe ich es verstanden, so habe ich es in allen Artikeln, die ich gelesen habe, gelesen. Und das mit Baseball war immer auf Zeitfahren und Bahn bezogen.
Zeitfahren gibt es auch noch ein paar neue Regeln zur Position.
Ja, aber das ist jetzt zu kompliziert und es ist auch so irrelevant.
Total. Also da will ich einfach nur kurz sagen, da hat man wieder versucht, irgendwie an die Körpergröße anzupassen, aber einen super wichtigen Punkt, nämlich den Nachsitz, hat man nicht verändert. Da ist wieder ein absoluter Wert von 5 Zentimetern auf jeder Größe, der wieder...
Nee, du kannst auf 0 gehen.
Es gibt immer noch diese Ausnahmeregeln dann quasi. Du kannst einen Cheat quasi machen. Jeweils.
Genau, du kannst. Früher war es so, wenn du bei 5 warst, konntest du auf 80 gehen. Mhm. Irgendwie. Und wenn du aber
keiner weiß jetzt gerade, worum es geht, aber egal.
Ja, genau. Also auf 5 Zentimeter hinter dem Tretlager, wenn das dein Nachsitz war, genau, Sattelspitze, dann durftest du vorne auf 80 Zentimeter, war das, glaube ich, gehen. Oder 78, irgendwie so. Das war jetzt vor ein paar Jahren.
80 Zentimeter auch vom Tretlager entfernt bis Ende von den Extensions.
Genau, oder den Scheithebel, wie auch immer. Und genau, und wenn du dann aber auf 0 Nachsatz gegangen bist, also auf Sattelspitze direkt über dem Tretlager, dann durftest du nach vorne nur 75 Zentimeter haben, quasi von Mitte Tretlager bis vorne Ende Extensions. Ja. So, und jetzt ist es halt so, jetzt haben sie es größenmäßig und auch die Überhöhung größenmäßig angepasst. Keine Ahnung.
Ja.
Ich finde es, der Einzige, was ich interessant finde, ist diese 2-3-Regel, war das, ne? 2-3? Also auch über dieses Verhältnis von Rohren. Weißt du, wenn die 2 Zentimeter hoch waren,
in den Rahmenformen,
oder dick waren, durften die nicht 16, dürften nicht mehr als 6 Zentimeter hoch sein.
Ja, Nummerntaschen wurden verboten.
Oder 1-3.
Als nächstes, auch richtig sinnlos eigentlich.
Ja, und da, es ist halt diese Nummerntasche-Sache, ne? Hat der von, wie heißt der, Rick Pl... Der
von Jumbo,
CEO von Jumbo, wie heißt der?
Plugge.
Plugge, ja.
The Plug.
Meint der, einfach auf, einfach für die World Tour Rennen hinten raufdrucken. So Nummern, also Sponsorship vergeben dafür und einfach raufdrucken und so. Und hey, wir im Radsport, ne, dass wir halt in 2023, der nächste Jahr, immer noch mit Pinnadeln da rumfuchteln, finde ich halt echt einfach krass.
Und in jedem Supertop-Rennen fliegt irgendjemandem die Nummer hinten ab oder steht so im Wind. Das ist so dämlich.
Das ist Wahnsinn,
definitiv.
Ja. Aber ich glaube, da arbeitet man doch auch dran, oder? Dass die das jetzt im Zeitfahren ist es erlaubt, aber die wollen jetzt über die nächsten Jahre zusammen mit den Herstellern über Lösungen reden, hatte ich auch gelesen. Also es ist jetzt nicht einfach so endgültig, sondern man will sich rantasten, damit es eine Lösung gibt, die für alle
die funktioniert. Die Sockenregel ist auf jeden Fall noch drin.
Ja, natürlich ist sie noch drin, ist ja wichtig.
Und?
Aber was, genau.
Teamfahrzeuge müssen 15 Meter Abstand halten im Zeitfahren.
Finde ich eine gute Regel, wichtige Regel auch. Weil da gab es auch so krasse Unterschiede, Alter. Wenn sich mal schon jemand gewundert hat, warum Teamfahrzeuge hinten mit allen Rädern, die es überhaupt nur gibt, auf dem Dach durch die Gegend fahren, weil es einen Vorteil bringt. Mhm.
Ja, grundsätzlich so, auch vielleicht jetzt nochmal zum Material, weil wir eh gerade dabei sind. Ich finde es komplett wild, auch wie jetzt United Emirates und Jumbo komplett ihr Material switchen. Das ist schon auch so für so ein Team wie Jumbo, die eigentlich an keiner Ecke irgendwas unversucht lassen und unüberdacht lassen, gehen jetzt von Shimano zu SRAM, gehen auf Wahoo-Pedale, auf Nimble-Schuhe und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man Laufräder schon weiß. Da ist, habe ich noch nichts gelesen oder gehört. Emirates hat jetzt Shimano.
17 machen.
Das ist auf jeden Fall ein Plus, denke ich mal. Und ich glaube, die fahren auf Envy Laufrädern.
Ja. Ja, ich glaube schon, ich weiß nicht, ob man, ja, also ja. Ich glaube.
Ja.
Also ich finde ja, man muss die UAE boykottieren dafür, dass sie einfach Conagos nicht mehr mit
Pampa fahren. Ja, aber ey, ganz klassische Mappe.
Die ist überhaupt noch einer übrig dann auf Conago?
Nee, auf Campagnolo meinst du? Nee, ich glaube, es ist kein, nee doch, Arge Désert, oder?
Genau, die sind jetzt mit BMC und Campagnolo unterwegs.
Ja, genau. Aber ich finde, also ich finde, Conago muss schon Camper haben.
Ja, aber also da habe ich halt schon so diese ganz klassische 90s, 2000er Mappai-Maschine im Kopf, die halt ein Conago mit Shimano ist, was aber ich auch find, schon aber irgendwie historisch das Backup hat.
Conago mit Shimano und der Envies finde ich schon eine harte Kombi.
Basti hat recht, ne?
Ja, natürlich hat er recht. Hat er natürlich recht, aber ich finde es schon eine harte
Kombi. Es ist schon sehr, aber ich finde es gut. Also ich muss schon sagen, so sext mich ein bisschen an.
Und die Klamotten werden gemacht von Pisse.
Ja. Das, das auch, ja.
Ja, die Marke heißt ja, wahrscheinlich was anders. Pissey.
Was denkt ihr denn zu dieser Jumbo-Nummer? Also, das ich ist doch aus. Schon nicht keine positive Entwicklung jetzt materialtechnisch, oder?
Ich glaube, das ist einfach zu viel. Also erstmal Geld. Also ich gehe davon aus, dass SRAM über die Jahre ein bisschen was zur Seite gelegt hat, sparen konnte, wo sie nicht so richtig im Pro-Peloton unterwegs war. Und jetzt
das weiß ich halt nicht. Vielleicht hast du da weitere Infos. Meine Quelleninfo sagt, Jumbo-Visma war einfach nicht zufrieden mit der Performance der Laufräder. Und dadurch war der Deal mit Shimano nicht machbar, weil Shimano gesagt hat, ja, wir wollen aber weiterhin, dass ihr die Laufräder fahrt. Und ja, so sind sie bei SRAM gelandet, weil eigentlich ist ja SRAM, heißt ja automatisch, dass du auch SIP fährst. Ja? Also
Na, nicht zwingendermaßen, aber ja, in der Regel schon.
Also wenn es jetzt ein großer Deal wäre, sagen wir mal so, dann wären die ja schon wahrscheinlich daran interessiert, ja, gut, das komplette Paket zu verkaufen. Also vielleicht fahren sie nächstes Jahr auch SIP, keine Ahnung.
Aber dann würden die aber zum Beispiel andere Pedalen fahren, anderen Computer.
Genau, das würde auch dagegen sprechen, dass es ein Riesendeal ist. Ich glaube, die suchen sich jetzt einfach das aus, was am besten passt. Und ich würde auf jeden Fall auch eher SRAM als Camper fahren.
Ja, und man hat das ja immer wieder gehört. Die sind dann ja auch Fremdware gefahren über die Jahre immer, weil die Laufräder nicht leicht genug waren oder wie auch immer.
Ey, ja, das ist halt mittlerweile. Die Ineos, so,
Aber ich meine, ich denke, dass auch mit ein Grund ist, weshalb UAE weg ist von Kampack, damit die mehr Freiheiten haben, was Laufen angeht. Die fahren ja Envy, aber in den Zeit fahren die Princeton, die unter anderem auch Ineos nutzt. Also du musst halt mittlerweile überall gucken, wo du was rausholen kannst.
Wann Roglic auf Lightweights endlich?
Dann würde uns Conago passen.
Ja, auf jeden Fall. So. Aber naja, Roglic fährt ja Dings. Macht das Ineos noch?
Nee.
Das war nur ein Jahr, oder?
Weil sie, naja, genau, die sind die Princeton dann gefahren und sowas. Ja. Genau. Ich finde es aber interessant. Ich finde es ganz gut, dass da so ein bisschen Mix reinkommt und dass auch so eine Marke wie Nimble, klar, kann man nicht vorstellen, dass die Kohle haben groß. Also ja, werden ein bisschen Geld haben, aber nicht so viel, dass man die rein aus Performancegründen sich halt aussucht. Finde ich interessant.
Also ich habe.
Ja, Leute, dann lass mal irgendwie noch ein bisschen Vic Medinight einschmeißen. Bisschen Tuning machen und dann sehen wir uns Freitag in aller Frische in München.
Ja, ich freue mich. Ich hoffe, dass ihr gesünder seid und ich bis dahin nicht krank. Und dass unser Gästin auch fit ist, weil er hat auch schon, oder sie oder wer auch immer, hat sie auch schon gemeldet und gesagt, ich werde langsam krank.
Ja, wir kriegen das schon hin.
Ja. Und freut euch auf diesen Ride am Samstag, an dem keiner von uns teilnehmen kann, weil wir alle flach liegen.
Und weil es schneit.
Und weil es schneit. Ey, ich habe Training draufstehen für Sonntag. Wir bleiben, Andi und ich bleiben noch bis Sonntag. Ich glaube, du auch, ja. Basti, oder?
Ja, bis Sonntag bin ich bestimmt wieder fit, da können wir trainieren.
Ja, bringst du Gravelrad mit?
Eigentlich nicht, aber ich habe einen 30er Reifen.
Ja, aber ich hatte vor, Gravelrad mitzunehmen, und wenn es nämlich mies ist, dann können wir einfach so eine geile Gravelrunde da durch die Parks fahren. Das ist mir schon ziemlich geil, okay. Da im Süden.
Ich überleg's mir, ich muss morgen packen.
Ich auch.
Alles klar.
Also, Habibis.
Genau.
Ach, nee, eine Sache noch zum Abschluss. Da, ihr braucht gar nichts weiter zu sagen, ich mache dann die Verabschiedung. Und zwar bin ich letztens über den Kudamm gegangen, weil ich gerade wieder bei Gucci war. Und es ist gerade wieder die Zeit, wo sehr viele Wohnungslose Unterschlupf suchen. Also wenn ihr bei euch durch die Straßen geht, das meine ich jetzt ernst, meine ich im Spaß, manchmal ist es nicht schlecht, mal hinzugehen, zu fragen, wie es denn geht, ob sie Klamotten benötigen. Die meisten von uns haben auch meistens zu viele Klamotten, denen was vorbeibringt, weil sich auch sehr viele Leute schämen, irgendwo zur Einrichtung zu gehen und nach Sachen zu fragen. Deswegen vielleicht mal nachfragen, ob man denen helfen kann und ob sie wissen, wie die Nummer vom Kältebus ist, wenn man in den größeren Städten wohnt. Wollte ich nur noch mal reinwerfen, weil mir ist gerade in Berlin wieder extrem auffällt und das ist schon hart anzusehen zum Teil.
Spendet eure Gucci-Mäntel.
Deswegen, genau, Prada geht auch, von mir aus auf Primark. Hauptsache es hält warm. Also, wir sehen uns. Bis Freitag.
Danke dafür. Wir sehen uns. Ciao, ciao.